Sehr geehrter Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Audioguide zum Thema jüdische Stätten Coburgs mit dem Schwerpunkt Ende 19. Jahrhundert bis 1945. Der Audioguide ist das Ergebnis des sogenannten Projektseminars zur Studien- und Berufsorientierung, das in der Oberstufe am Gymnasium Casimirianum durchgeführt wurde. 10 Jungen und Mädchen haben über ein Jahr lang daran gearbeitet, sodass der Audioguide pünktlich zum 9. November 2011 in Andenken an die Opfer der Reichspogromnacht veröffentlicht werden konnte. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit Hilfe moderner Medien das Interesse an dem Thema Judentum und Coburg auch für jüngere Menschen, also Schülerinnen und Schüler, zu steigern. Besonderer Dank gebührt Herrn Straubel von Radio 1, der uns tatkräftig unterstützt hat. Wir wünschen Ihnen einen lehrreichen und interessanten Stadtrundgang zu bedeutenden jüdischen Städten Coburgs. Immer wenn Sie meine Stimme hören, wissen Sie, dass der virtuelle Stadtführer Ihnen den Weg weisen will. Wir befinden uns nun vor der ersten Station, dem Gymnasium Casimirianum Coburg.
Meine Hoffnungen gehen in zwei Richtungen. Ich hoffe, dass der Druck weicht, dem ich durch die Umwelt ausgesetzt bin. Und außerdem hoffe ich, eine Richtung und einen Zweck für mein zukünftiges Handeln zu finden. Das Letztere kann aber nur erreicht werden, wenn sich das Erste erfüllt hat.
So schreibt der damals 18-jährige Jude Hans-Joachim Morgenthau 1922 in einem Schulaufsatz. Er wurde 1904 in Coburg geboren und absolvierte 1923 sein Abitur am Gymnasium Casimirianum, vor dem sie sich gerade befinden.
Meine Beziehung zur sozialen Umwelt wird von drei Fakten bestimmt. Ich bin Deutscher, ich bin Jude und ich bin in der Nachkriegszeit erwachsen geworden. Gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft, vor allem die Herrschenden, sind geneigt, den Teil der Gesellschaft für die Veränderungen und Defizite dieser Zeit verantwortlich zu machen, dem ich angehöre. Ungeachtet dieser Beschuldigungen ist eines sicher, ich bin unschuldig dessen, was man den Juden vorwirft. Die Anschuldigungen, die man gegen mich als Juden vorbringt, sind vollkommen ungerechtfertigt. Demzufolge betrachte ich die feindlichen durch diese Anschuldigungen hervorgerufenen Handlungen wie soziale Ächtung, die die Bande von Liebe und Freundschaft zerstört, oder gemeine Beleidigungen als ein schreiendes Unrecht und eine entwürdigende Demütigung. Da ich nicht die Rolle des leidenden Märtyrers spielen kann und nicht, wie viele andere, so gefühllos und gleichgültig bin, Ungerechtigkeit und Demütigung still zu ertragen, bleibt für mich nur der Kampf gegen Vertreter dieser Bewegung.
Die Schulzeit des deutschen Juden war geprägt von Antisemitismus. Von seinen Klassenkameraden bespuckt und ausgeschlossen, gelangte der junge Morgenthau schon früh zu der nötigen Reife, den Zeitgeist zu erkennen, wie sein Aufsatz deutlich zeigt. 1922 kam es schließlich zum Skandal.
Flugblatt, Flugblatt, dreckiger Judenbengel soll Casimir begrenzen. Wenn ihr mehr über diesen schrecklichen Skandal erfahren wollt, dann kauft unser Flugblatt. Kauft, Leute, kauft, kauft, Leute, kauft.
Bis heute ist es am Gymnasium Casimirianum üblich, dass einige der besten Schüler der vorletzten Jahrgangsstufe eine Rede halten und die Casimir-Statue begrenzen. Dieses steinerne Abbild des Herzogs Casimir finden Sie an der Moritzkirche zugewandten Ecke der Schule. Morgenthau war in der vorletzten Klasse Sekundus, also Zweitbester. Die erste war jedoch in diesem Jahr ein Mädchen, die wegen ihres Rockes nicht auf die Leiter geschickt werden konnte. Die Frage war nun, ob der zweite Morgenthau oder der dritte sie ersetzen sollte. Man einigte sich schließlich darauf, Morgenthau die Sekundusrede halten zu lassen und den dritten den Platz der ersten stellvertretend einnehmen zu lassen. Ein Aufschrei ging durch die Coburger Bevölkerung und vor allem durch die Schülerschaft. Ein Jude hält die Podiumsrede. Antisemitische Flugblätter wurden in Umlauf gebracht und Beschwerdebriefe an den damaligen Schuldirektor Debritz gerichtet, welcher sich jedoch für Morgenthau einsetzte. So fand am 11. April 1922 die Begrenzungsfeier statt. Morgenthau durfte seine Rede halten, die Schüler des Casimirianums verhielten sich auf Anweisung des Direktors hin weitgehend ruhig. Nur einige Oberrealschüler verließen während der Rede für kurze Zeit den Platz und beleidigten Morgenthau während des Umzugs, der feierlichen Begrenzung vorausging. Man munkelt, dass der Coburger Herzog Karl Eduard sich während der Rede die Nase zuhielt. Wahrscheinlich sollte dies seine Verachtung für angeblich stinkende Juden ausdrücken. War dies vielleicht der Grund, weshalb Morgenthau den Tag später selbst als schlimmsten seines Lebens bezeichnete? Morgenthau studiert Rechtswissenschaften, verlässt 1932 Deutschland zunächst in Richtung Schweiz und emigriert 5 Jahre später in die USA. Er erlangt dort viel Ruhm, vor allem als Außenpolitiker und in dieser Rolle Begründer der großen wissenschaftlichen Theorie des anthropologischen Realismus. 1980 stirbt er in den Vereinigten Staaten. 5 Jahre zuvor hatte er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Eine Art Entschädigung?
Folgen Sie mir nun bitte zur nächsten Station, der Judengasse. Dazu gehen Sie am Kasimirianum rechts vorbei in Richtung Münzmeisterhaus. Danach biegen Sie rechts in die Ketschengasse ein in Richtung Marktplatz. Halten Sie sich dann links in Richtung Brunnen und bleiben Sie bitte am Anfang der Judengasse stehen.
Zum Kennenlernen haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Judengasse näher zu besichtigen oder sich die Informationen vom jetzigen Standpunkt aus anzuhören. So gut wie jeder, der schon einmal in Coburg war, kennt die Judengasse. Fast jeder ist schon einmal entlang gelaufen. Niemand weiß so richtig, woher der Name stammt oder welche Geschäfte sich dort befanden. In alten Aufzeichnungen ist die Judengasse bereits ab dem 13. Jahrhundert bezeugt, jedoch ohne urkundliche Hinweise auf einen damaligen Namen. Ab dem 14. Jahrhundert siedelten außerhalb der Coburger Stadtmauern die ersten Juden an. Deshalb wurde der obere Teil der Straße bis zum heutigen Judentor Judengasse genannt. Die weiterführende Straße hieß damals noch Am Judentor. Von 1350 bis 1400 stand neben diesem Tor in der Judengasse Nummer 9 eine Judenschule, und somit wurde dieses Viertel zum Judenviertel. Die Judenschule musste jedoch 1447 wieder geschlossen werden, da viele Juden wegen der allgemeinen schlechten Lebensbedingungen das Viertel verlassen mussten. Im Jahr 1423 erteilte Markgraf Wilhelm II. Der jüdischen Bevölkerung die Erlaubnis, einen jüdischen Friedhof in der Nähe ihres Viertels zu errichten. Die letzte Erwähnung findet man 1536. Zu dieser Zeit wurde er doch bereits als Garten genutzt. Früher wurde das heutige Judentor noch Judenturm genannt. Es gab insgesamt 3 Tore in der Straße, das Vortor auf Höhe der Judengasse 18, das heutige Judentor und ein äußeres Tor, welches bei der Einmündung zur Viktoriastraße stand. Anstelle der heutigen Rückertschule befand sich damals der Judenanger. Die heutige Judengasse ist über 1 Kilometer lang. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde sie in Marktgasse umbenannt. Später bekam sie ihren ursprünglichen Namen wieder zurück. Die damaligen Fassaden der Häuser sind nahezu alle noch gut erhalten. Jedoch finden wir heute andere Geschäfte als früher. Die Judengasse 4, in der sich heute eine Reinigung und ein Reformhaus befinden, war ab 1530 der Gasthof Thüringer Hof. In Haus Nummer 10 befindet sich einer der ältesten Gasthöfe Coburgs, der Gasthof Goldener Hirsch. Das Gebäude Nummer 7 ist nahezu unverändert und wird auch heute noch als Bäckerei genutzt.
Verlassen Sie nun den Marktplatz, indem Sie am Rathaus rechts vorbei in die Rosengasse gehen. Zu Beginn der Rosengasse folgt die nächste Station.
Die Rosengasse an sich ist nicht als jüdische Stätte bekannt. Jedoch soll sich dort eine ungewöhnliche Geschichte abgespielt haben, die folgendermaßen verlief. Sonntagmittag in der Rosengasse in einer kleinen Wohnung.
Na, schmeckt dir das Essen?
Ja, sehr.
Es sind Schreie zu hören von den Juden, die gegenüber gefoltert wurden.
Wie gesagt, sehr lecker. Das kann doch nicht sein, dass sie da drüben sogar an einem Sonntag die Juden foltern. Dabei will ich doch heute mal meine Ruhe.
Ruf doch mal bei der Polizei an und beschwer dich.
Gute Idee.
Polizeistation, guten Tag.
Guten Tag. Ich bin etwas verärgert, weil ich gerade mit meiner Frau zum Mittagessen wollte und wir aber von den Schreien aus dem Gebäude gegenüber gestört wurden. Ich wollte Ihnen nur einmal sagen, dass das doch nicht sein kann, dass Sie das auch an einem Sonntag machen. Ich möchte doch nur meine Ruhe. Deshalb bitte ich Sie jetzt einfach mal, sich darum zu kümmern.
Folgen Sie nun der Rosengasse stadtauswärts, bis sie in die Ketschengasse mündet. Halten Sie bitte am Albertsplatz an.
Ich hatte einen deutschen Namen, ein deutsches Aussehen. Ich fühlte mich als deutscher Junge. Dies sagte einst Harry Nomburg, der 1923 als Sohn eines berühmten Coburger Juden geboren wurde. Lassen Sie uns in das Jahr 1988 zurückreisen. Wir begegnen Harry Nomburg in Coburg, als er einen Antrag an die Stadt stellt. Sie solle doch bitte die Namen seiner Eltern auf den Gedenkstein im jüdischen Friedhof schreiben. Das Gespräch zwischen ihm und einem Beamten könnte so ausgesehen haben.
Ich grüße Sie. Mein Name ist Harry Nomburg. Mein Vater Georg und meine Mutter Charlotte lebten einst hier in Coburg. Sie waren beide Juden. Ich bitte daher, die Namen meiner Eltern auf den jüdischen Gedenkstein im jüdischen Friedhof zu schreiben.
Hallo Herr Nomburg. Ich nehme Ihren Antrag gern entgegen, da ich sehr interessiert an der Geschichte Coburgs bin. Dazu benötige ich allerdings noch ein paar Informationen. Wann sind Ihre Eltern nach Coburg gekommen?
Im Jahre 1919 sind meine Eltern und mein Onkel Hans Nomburg, der zuerst österreichischer und dann polnischer Staatsangehöriger war, nach Coburg gekommen. Sie gründeten hier die Firma Nomburg & Co., eine Textilhandlung, die zuerst im Steinweg, später dann in der Ketschengasse untergebracht war. Damals störte es noch keinen einzigen Coburger, dass meine jüdische Familie hier wohnte.
Ich glaube, ich weiß, von wem Sie reden. Erst neulich habe ich ein paar Unterlagen in der Hand gehabt. Die Brüder Nomburg beantragten 2 Jahre später, also 1921, die deutsche Staatsangehörigkeit, richtig? Sie wurden aber erst als sogenannte Ostjuden eingestuft.
Ja, das ist korrekt. Mein Vater Georg wurde 1 Jahr später dann tatsächlich zum deutschen Staatsbürger erklärt. Doch schon im Oktober 1923 wurde er bereits auf die Liste der für eine Ausweisung lästigen Ausländer gesetzt. Mein Onkel wurde erst 2 Jahre nach seinem Bruder als deutscher Staatsangehöriger anerkannt und bekam dann im Jahre 1926 seinen deutschen Pass.
Das Jahr 1926 war kein gutes Jahr für Ihre Familie. Im Sommer diesen Jahres startete man einen Weckruf mit einer Kampagne gegen die Brüder Georg und Hans Nomburg. Die Schlagzeile lautete ungefähr so.
Wer ist Georg Nomburg? Polnischer Jude am 12.10.1919 nach Coburg eingewandert. Ein Jude mit echt jüdischer Frechheit, wohnt in einem der schönsten Häuser Coburgs.
Daraufhin haben beide Familien Coburg verlassen. Wo sind sie dann hingegangen?
Wir sind nach Berlin gezogen und haben uns da ein neues Leben aufgebaut. Unsere Firma lief besser als je zuvor und wurde so zu einem der erfolgreichsten Unternehmen. 6 Jahre lang lebten wir da einigermaßen in Frieden. Erst 1934, als der Coburger Stadtrat beschloss, die Einbürgerung meines Vaters und meines Onkels rückgängig zu machen, ging das ganze Theater von vorne los. Der Stadtrat schrieb an die Regierung Oberfrankens folgende Begründung.
Die Aufnahme des Ostjuden Georg Nomburg und dessen Ehefrau Charlotte widerspricht den Einbürgerungsgrundsätzen der nationalen Regierung und muss nach völkisch-nationalem Grundgesetz als durchaus unerwünscht angesehen werden. Militärische Dienste hat Nomburg im deutschen Heere nicht geleistet. Nach den getroffenen Feststellungen hat er am Weltkrieg als Frontkämpfer nicht teilgenommen. Besondere Verdienste um deutsche Belange hat er sich ebenfalls nicht erworben. Wir bitten daher, die Einbürgerung zu widerrufen. Aus der vorgelegten Bestätigung des Bundesministers in Wien geht lediglich hervor, dass Nomburg Leutnant der Reserve des ehemaligen K&K-Infanterieregimes als 1-jähriger Freiwilliger war und bis zur politischen Umwälzung 1918 aktiv Militärdienst gestanden haben soll. Frontkämpfer war Nomburg im deutschen Heere nicht. Wir glauben, dass Nomburg nicht als Frontkämpfer am Weltkrieg teilgenommen hat.
Mein Onkel Hans setzte sich zu Wehr und wies alle Anschuldigungen in einem Schreiben von sich. Ich habe eine Kopie des Briefes immer bei mir. Ich lese es Ihnen gerne vor.
Ich bitte ergebenst, mir die Staatsangehörigkeit als deutscher Reichsangehöriger zu belassen, zumal ich lediglich deutsch erzogen worden bin und nur deutsch denke und fühle. Die deutsche Sprache ist meine Muttersprache, eine weitere Sprache beherrsche ich nicht. Ich habe auch auf der deutschen Staatsoberschule meine Reifeprüfung bestanden und nicht auf der sich dort befindlichen polnischen Schule. Schon hier aus ergibt sich meine Eltern und meine deutsche Einstellung. Schon hier aus ergibt sich meine Eltern und meine deutsche Einstellung. Meine Mutter war Reichsdeutsche, sodass ich deutscher Abstammung bin. Meine Frau ist gleichfalls deutsche Staatsangehörige und auch meine Kinder werden in jeder Hinsicht rein deutsch erzogen.
Das ist echt überzeugend. Ich nehme aber an, Ihr Onkel hatte kein Glück und ist schon bald darauf, genau wie Ihr Vater, für staatenlos erklärt worden.
Richtig, deshalb ist mein Onkel auch 1939 nach Chile ausgewandert. Mein Vater und meine Mutter wollten ihm folgen und bezahlten viel Geld für ein Visum nach Chile. Die Regierung hat dieses aber nicht angenommen und so wurden meine Eltern nach 2 Jahren Flucht festgenommen. 1949 brachte man sie dann ins Lager nach Litzmannstadt, wo sie ermordet wurden. Zu dieser Zeit lebte ich in Schottland. Seit 1947 lebe ich in New York.
Ihre Familiengeschichte nimmt, wie die der meisten jüdischen Familien, ein tragisches Ende. Mein Beileid. Ich verstehe, dass Sie nun zum Andenken an Ihre Eltern die Namen auf dem Grabstein haben wollen. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern. Versprochen.
Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bedanke mich dafür.
Bevor Sie gehen, Herr Nomburg, habe ich noch etwas für Sie. Ich sagte bereits, ich habe erst neulich ein paar Unterlagen zu Ihrer Familie in der Hand gehalten. Ich habe gelesen, dass die Geburtsscheine der Kinder von Hans Nomburg, also die Geburtsscheine Ihrer Cousins, noch heute im Coburger Stadtarchiv zu finden sind. Wenn Sie einen Augenblick Zeit haben, begleite ich Sie.
So könnte dieses Gespräch verlaufen sein.
Folgen Sie nun der Ketschengasse stadtauswärts, durch das Ketschentor, vorbei am Landgericht, Sie überqueren eine Fußgängerampel, laufen geradeaus am Kongresshaus Rosengarten vorbei und biegen danach links ab in den Rosengarten und laufen immer noch stadtauswärts durch den Garten bis zur nächsten Fußgängerampel. Sie überqueren die Straße und stehen vor der Nikolauskapelle.
Wir stehen nun vor der Nikolauskapelle, der ehemaligen Synagoge, die von 1873 bis 1933 von der jüdischen Gemeinde genutzt wurde. Sie wurde im Volksmund Judenkirche genannt und diente bereits vorher unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften als Gebetshaus. Nach der Schließung der Synagoge bewarben sich unter anderem eine christliche Gemeinde und die Hitlerjugend um die Nutzungserlaubnis des Gotteshauses. Dem Schreiben des Fähnleins Richthofen ist zu entnehmen: Es würde geradezu ein Symbol für das Wiedererwachen des deutschen Volkes sein, wenn an der Stätte, an der dunkle und schmutzige Volksschädlinge ihr Wesen trieben, die neue Staatsjugend Adolf Hitlers ihre Fahne aufrichtete. Wenn an der Stätte, die umgaukelt war von mystischen Geheimnissen, deutsche Jungen, frische Kerle ihre hellen Lieder durch den Chorraum schallen ließen. Schließlich erhielt jedoch die protestantische Coburger Gemeinde die Kapelle. Die letzten Überbleibsel der Synagoge sind die Inschrift über dem Torbogen, die lautet: Dies ist das Tor zu Gott. Und ein Stein, der eine von zwei Löwen eingefasste Inschrift mit den Worten trägt: Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, damit ich in sie eintrete und Dank sage. Dieser Stein hing einst über dem Toraschrein und ist jetzt im Vorraum rechts an der Wand hängend zu finden. Die von den Juden verlängerte Empore ist bei späteren Umbauten entfernt worden. Die nachfolgende Szene hat sich in vielen deutschen Städten am 9. November 1938 ereignet. Es ist die Reichspogromnacht, in der der immense Judenhass der Nationalsozialisten überdimensional deutlich wird. Wahrscheinlich hätte sie sich hier in Coburg ähnlich abgespielt, hätte man den Juden nicht bereits 1933 die Nutzung ihrer Synagoge untersagt.
Aaron, was ist hier los?
Komm mit, wir müssen schnell weg von hier.
Aber warum? Was geht bei der Synagoge vor sich? Warum musst du fliehen? Und wo sind deine Eltern?
Braunhemden greifen jüdische Gemeindemitglieder an und schlagen die Fensterscheiben ein. Hoffentlich konnten mich meine Eltern noch in Sicherheit bringen. Mein Vater rief nur noch: Renn weg, Aaron. Und dann habe ich ihn in den Getümmel aus den Augen verloren.
Das ist ja furchtbar. Komm mit hier lang. In diesem Hinterhof wird uns niemand finden.
Gute Idee.
Nochmal von vorne. Warum starten die Braunhemden jetzt ihre Attacke? Bisher waren sie doch recht friedlich, obwohl ihr ja aus der Schule ausgeschlossen wurdet.
Stimmt, das waren sie. Aber jetzt, wo Hitler die Macht übernommen hat, zeigen sie ihren Judenhass ganz deutlich. Zum Glück hat mich Rabbi Hirsch in seine Schule aufgenommen.
Ich verstehe diese Abneigung nicht. Ihr habt ihnen doch nichts getan.
Ja, es ist wirklich fürchterlich. Aber ich glaube, wir sind machtlos. Zum Glück hältst du zu mir.
Ich werde immer dein Freund bleiben, Aaron.
Wie es zur Beschädigung der Inschrift über dem Eingangsportal gekommen ist, kann heute nicht mehr geklärt werden. Der Toraschrein im Inneren der Synagoge wurde wahrscheinlich von den Nationalsozialisten zerstört. Was mit den anderen rituellen Gegenständen geschehen ist, ist ungewiss. Heute wird die Nikolauskapelle von der altkatholischen Gemeinde genutzt. Weitere Informationen über die Nutzung entnehmen Sie bitte der Informationstafel links von der Eingangstür.
Mit der Kapelle rechts von Ihnen verlassen Sie über den Kiesweg das Gelände der Kapelle und biegen nach rechts auf den Gehweg ein. Sie gehen den Bürgersteig der Ketschengasse stadtauswärts entlang und überqueren auf dem kommenden Zebrastreifen die Straße. Sie gehen den Marienberg hinauf, der direkt vor Ihnen beginnt. Nach mehreren Kurven und Steigungen kommen Sie oben an und folgen der Straße nach links. Hier beginnt die hohe Straße, der Sie folgen. Nach einiger Zeit werden Sie auf der linken Seite eine imposante graue Villa bemerken, die auf dem Grundstück weit nach hinten versetzt ist und die Hausnummer 30 trägt. Dies ist das ehemalige Internat für jüdische Schüler.
Der Prediger der jüdischen Schule Hermann Hirsch gründete 1918 in der Hohen Straße 30 ein Internat. 1935 wurde es in eine jüdische Privatschule umgewandelt. Unterrichtet wurde ab diesem Zeitpunkt in der Hohen Straße 16. Das Haus Nummer 30 diente als Wohnheim für auswärtige Schüler. Die Schule umfasst die Klassenstufen 5 bis 8 und zwei Fortbildungsklassen. Um den Alltag eines Schülers an der jüdischen Privatschule aufzuzeigen, haben wir Tagebucheinträge eines fiktiven Schülers verfasst. Fangen wir mit dem Jahre 1935 an.
Liebes Tagebuch, Heute hatten wir wieder einen langen Schultag. Neuhebräisch, Wirtschaft, Kultur in der Geschichte und Französisch waren zwar interessant, jedoch hat mir Wehrkunde und Sport mehr Spaß gemacht. Dennoch freue ich mich auf den Frühling, da wir dann wieder auf dem Spielplatz und nicht mehr so wie jetzt, am 12. Dezember, im stickigen Gebetsraum trainieren. Das Problem ist, dass wir als Juden keine öffentlichen Sportplätze benutzen dürfen. Morgen entfällt der Unterricht, weil wir einen Schulausflug unternehmen werden. Schade, dass es nur in kleinen Gruppen möglich ist, da wir nicht auffallen dürfen, denn wir als Juden werden von den Coburgern sehr verachtet. Doch unser Direktor Hermann Hirsch wird sicher gut auf uns aufpassen. Er ist wie ein Vater für uns, da er uns immer zuhört und ein guter Ansprechpartner ist. Natürlich vermisse ich meine Eltern, weil ich nun schon seit der 5. Klasse mit den anderen auswärtigen Schülern in der Hohenstraße 30 wohne. Jedoch bin ich sehr dankbar, dass ich diese jüdische Privatschule besuchen darf, obwohl meine Eltern nicht genug Geld haben, die Schulgebühren zu bezahlen. Doch da Herr Hirsch jedem die Chance auf Bildung ermöglichen will, erstattet er uns die Gebühren. Er versucht den Schülern ein gründliches und lebendiges Wissen zu vermitteln, sowie uns zu Charakter- und willensstarken Menschen zu machen, um uns auf ein Leben in Palästina vorzubereiten, weshalb er auch sehr viel Wert auf praktische Fähigkeiten legt. Ich finde es schlimm, dass überhaupt die Notwendigkeit besteht, mich auf ein Leben im Ausland vorzubereiten. Da ich Deutscher bin, mich auch schon immer als Deutscher gefühlt habe und trotzdem in meinem eigenen Heimatland nicht akzeptiert bin. Herr Hirsch versucht zwar, uns nicht zu sehr zu beunruhigen, jedoch ist allen Kindern hier klar, dass in Deutschland schwierige Zeiten auf sie zukommen werden und wir alleine wegen der Tatsache, dass wir Juden sind, ständig in Gefahr sind, sodass der Weg nach Palästina für uns alle eine hoffnungsvolle Chance darstellt. Jetzt muss ich aber gehen, weil die Andacht gleich beginnt. Der Prediger Hirsch zwingt uns zwar nicht daran teilzunehmen, da er sehr viel Wert auf Freiheit und freie Meinungsbildung legt, jedoch nehme ich stets daran teil.
Im darauffolgenden Jahre 1936 wurde dieser Eintrag geschrieben.
Liebes Tagebuch, heute hatten wir Englisch, Kultur der Länder, Handelsrechnen und Gartenbau. Es war wirklich schwer, sich zu konzentrieren, da wir so viele Schüler in einer Klasse sind. Zum Glück hatten wir heute keinen Unterricht in der Schreinerei. Dort wäre es viel zu eng gewesen. Heute sind schon wieder zwei neue Schüler dazugekommen, obwohl es jetzt schon Unterrichtsmaterialien mangelt. Ich frage mich, wo die ganzen neuen Schüler schlafen sollen, da es auch in den Wohnräumen sehr eng ist. Die Lehrer scheinen mit der Situation überfordert zu sein, weil wir alle auf unterschiedlichen Wissensständen sind. Herr Hirsch macht einen sehr niedergeschlagenen Eindruck. Laut eines älteren Schülers gibt es Probleme mit der Stadt Coburg. Nachdem sie in der Vergangenheit unsere jüdische Schule befürwortet haben, dass so die jüdischen Kinder von den sogenannten Arischen getrennt unterrichtet werden, sind sie nun für die Schließung der Schule, weshalb sie unsere Schule schlecht reden und behaupten, dass die Räume nicht zum Unterricht geeignet wären. Ich bin mir jedoch sicher, dass Prediger Hirsch alles dafür tun wird, die Schule zu erhalten und seine Schüler zu schützen. Ich hoffe, die Situation wird sich bald wieder beruhigen. Denn nach all den Jahren, die ich nun schon hier lebe, ist die Schule mein Zuhause geworden. Aber jetzt muss ich beim Aufbau für einen Schülerabend helfen, welcher wie gewöhnlich in den Privaträumen der Familie Hirsch stattfindet.
Nach den schrecklichen Ereignissen der Reichspogromnacht 1938 schrieb im Dezember die Schülerin Folgendes.
Liebes Tagebuch, in den vergangenen Wochen hat sich die Lage weiter zugespitzt. Der schlimmste Vorfall war am 9. November. Diesen Tag werde ich wohl nie wieder vergessen können. Wir wurden von SA-Angehörigen gezwungen, die Scheiben unserer Schule einzuschlagen. Die ganze Lehrerschaft wurde verhaftet. Sie kamen aber nach einiger Zeit wieder frei. Es war schrecklich mit anzusehen, wie unsere Heimat zerstört wurde. Unsere Schule wurde geschlossen. Meine Eltern wollen nun mit mir nach Palästina fliehen. Ich habe Angst.
Wir gehen nun zur letzten Station. Gehen Sie bitte die hohe Straße stadteinwärts, bis Sie rechts in die Glockenbergstraße abbiegen. Sie laufen nun nach oben und biegen rechts in den hinteren Glockenberg ein. Nach wenigen Metern sehen Sie links den Eingang in den Friedhof. Gehen Sie bitte den breiten Weg entlang, bis Sie einen Zaun sehen. Sie stehen nun vor dem jüdischen Friedhof.
Der jüdische Friedhof am hinteren Glockenberg liegt im oberen nordöstlichen Teil des großen Stadtfriedhofs, nur durch eine niedrige Hecke und ein Gatter abgegrenzt. Bereits das Hinweisschild auf der rechten Seite macht die besondere Situation eines jüdischen Friedhofs deutlich. Obwohl die letzte jüdische Beerdigung 1988 stattfand, könnten dort heute noch Bürger jüdischen Glaubens bestattet werden. Bevor wir einige Besonderheiten näher betrachten wollen, werden Sie über die Geschichte des Friedhofs informiert. Die Coburger Juden besitzen im Jahr 1870 keinen Friedhof in Coburg und bitten deshalb die Stadt, ihnen einen Teil vom gerade erweiterten Stadtfriedhof abzutreten. Dieser Wunsch eines separaten jüdischen Friedhofs verstößt jedoch, wie die Stadt Coburg im Jahr 1872 mitteilt, gegen die Friedhofsverordnungen. Somit scheitern zunächst einmal die Verhandlungen. Erst nachdem sich die jüdische Kultusgemeinde gegründet hat, wird dem Antrag stattgegeben und das Grundstück für 1600 Gulden an diese verkauft. Nun dürfen die Juden auch den Leichenwagen und das Leichenhaus mitbenutzen. Seit 1874 sind über 200 jüdische Mitbürger beerdigt worden. 50 Jahre später, also im Jahr 1923, kommt es erstmals zu Beschädigungen des jüdischen Friedhofs aufgrund judenfeindlich gesinnter Bürger. Es entsteht jedoch kein großer Schaden. Dennoch wird durch die israelitische Kulturgemeinde eine Belohnung von 500 Millionen Mark ausgesetzt für denjenigen, der die Täter identifizieren kann. Die Zeiten für die Juden in Deutschland werden schwieriger. Und so wird ab 1936 den Juden die Nutzung des Hauptweges untersagt, sodass diese gezwungen sind, um den Stadtfriedhof herumzulaufen. Noch im selben Jahr verbietet ihnen die Stadt das Benutzen der Leichenhalle. 1942 entzieht sie der jüdischen Gemeinde das Recht auf Nutzung des noch nicht in Anspruch genommenen Teils des jüdischen Friedhofs und benutzt diesen für städtische Zwecke und zur Errichtung von Grabstätten für verstorbene russische Zivilarbeiter. Ein Jahr später beschließt die Stadt Coburg, den Erwerb und die Auflassung des Friedhofs bis zum Kriegsende zurückzustellen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Nutzung des jüdischen Friedhofs wieder aufgenommen. Jedoch gibt es die jüdische Kultusgemeinde bereits ab 1942 nicht mehr. Heute kümmert sich die Stadt Coburg um die Pflege der Ruhestätte. Wenn Sie sich jetzt einmal umschauen, sehen Sie gegenüber des Eingangs einen Gedenkstein mit dem Namen der jüdischen Opfer des Faschismus von 1941 bis 1945. Achten Sie bitte auf die letzten Namen. Kommt Ihnen eine Person bekannt vor? Genau, Georg Nomburg, den wir bereits in der Fußgängerzone kennengelernt haben. Das beliebteste Symbol des Judentums ist der Davidstern, der unter anderem auch auf dem Ehrendenkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Juden zu sehen ist oder auf der Grabstätte der Familie Dr. Adolf Masur, der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde von 1914 bis 1941 war. Die zwei ineinander geschobenen Dreiecke verdeutlichen die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das untere Dreieck steht für das Leben, das die Menschen von Gott erhalten haben, und das obere für die Rückkehr zu Gott. Die 12 Ecken sollen die 12 Stämme Israels symbolisieren, die 6 kleineren Dreiecke die 6 Schöpfungstage und das große Sechseck in der Mitte den Sabbat. Ein weiteres Symbol ist die Menorah, ein siebenarmiger Leuchter, der für die 7 Weltrichtungen steht. Sie soll das Licht für die Völker verkörpern. Die Menorah können Sie auch rechts und links auf dem Ehrendenkmal sehen, das im Übrigen 1919 von der Kultusgemeinde für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder eingeweiht wurde. Zur rechten und linken des Ehrendenkmals befinden sich die Grabmäler, die so ausgerichtet sind, dass die Füße der Toten nach Osten liegen, sowie auch die Gebetsrichtung der Juden nach Jerusalem, also auch nach Osten zeigt. Die Grabsteine sind teilweise noch gerade, auch umgefallen oder im Laufe der Zeit im Erdreich eingesunken. Der Friedhof wirkt zwar etwas ungepflegt, jedoch ist dies für einen jüdischen Friedhof normal, da die Ursprünglichkeit bewahrt werden soll. Man findet also keine mit Blumen geschmückten Gräber. Es befinden sich hier rund 200 Grabstätten. Auf manchen liegt eine Handvoll kleiner Steine, die an den Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten erinnern soll oder aber auch als Symbol für die frühere Bestattungsweise, nämlich das Grab mit Steinen zuzudecken steht. Wenn Sie sich nun zum linken oberen Teil des Friedhofs begeben, finden Sie dort die älteren Gräber, zum Teil aus Sandstein. Jeder Grabstein ist sowohl mit hebräischen als auch mit deutschen Schriften versehen. Die Epigramme folgen einem ganz bestimmten Schema. Nach »Hier ruht« in hebräischer Schrift finden Sie auf dem Grabstein die Namen, Sterbedaten und persönliche Angaben oder Textstellen aus der Bibel. Zum Schluss erscheint wieder in hebräischer Schrift, seine oder ihre Seele möge eingebunden sein in das Bündel des Lebens. Einige Grabsteine sind mit Symbolen, wie zum Beispiel zwei Hände, deren Zeige- und Mittelfinger sowie Ringfinger und kleine Finger zusammenliegen, verziert. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass der Verstorbene zum Teil der Aaroniden gehörte, einem der 12 Stämme Israels, der das Vorrecht auf das Priesteramt hatte. Wenn Sie eine Kanne auf einem Grabstein entdecken, befinden Sie sich vor dem Grab eines Verstorbenen des Stammes Levi. Die Leviten waren für die Reinheit im Tempel verantwortlich und unterstützten die Priester in den Kultfunktionen als Diener. Auf anderen Grabsteinen wiederum befindet sich ein eingraviertes Shofar, ein Widderhorn, das nach jüdischem Brauch am Neujahrstag geblasen wird, als göttlicher Ruf zur Buße und Besserung. Sie sehen dieses Symbol zum Beispiel auf dem Grabstein von Adolf Gutmann.
Wir sind nun am Ende unserer Stadtführung angekommen und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat.